Sola gratia, allein aus Gnade. Welch ein Thema. Es ist doch ganz einfach, oder? Wenn ich mich vorbereitet habe, bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, was da alles dazugehört. Das Wort Gnade zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und was war das Problem damals im Mittelalter? Die Menschen haben gedacht, man müsste doch diesen rächenden Gott irgendwie besänftigen können. Egal mit welchen Mitteln. Ein Ablassverfahren, das war ein heidnisches, germanisches Wiedergutmachungsprinzip, eine Ersatz- oder eine Tarifbuße. Der Papst und seine Bischöfe haben eigentlich entscheiden können, wer in den Himmel kommt. Der Papst als unfehlbarer Lehrer. Und da ja vieles auf Lateinisch geschrieben stand und nicht alle lesen konnten, da hat man versucht, eine billige Gnade zu verkaufen, wie das Luther genannt hat. Und das Wort allein, das soll uns auch heute wieder beschäftigen. Manche Menschen, die haben ja ein besonderes Talent von Gott bekommen. Zum Beispiel der eine kann gut predigen oder der andere kann gut Fußball spielen. Ein begnadeter Fußballer, so man ja. Der schaut den Ball an und schon macht der Ball, was der denkt. Oder der Prediger, kaum liest er den Text vor und schon sind alle begeistert. Was hat jetzt das mit der Gnade zu tun? Es gibt nämlich einen riesengroßen Unterschied, begnadet oder begnadigt. Ich kann gut sein, wenn ich will. Wenn ich aber durch Gott nicht begnadigt bin, dann nützt mir mein ganzes Talent, das ich von ihm bekommen habe, einmal nichts mehr. Und spätestens nach meinem Tod ist es vorbei. Aber es gibt natürlich bei Gott beides, begnadet und begnadigt. Es gibt wirklich Fußballer und Prediger, durch denen Gott spricht. Und ein Spruch von früher, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ich denke, das haben schon alle gehört. Und dieser Mensch hat schon vielen Menschen, dieser Satz hat schon vielen Menschen Not gemacht. Bekomme ich so wirklich einen gnädigen Gott? Kann ich mit Geld und vielen guten Werken Gott gefallen? Muss ich denn der Mensch erst hocharbeiten, um Gottes Gnade zu bekommen? Und meine Frage, gilt es auch heute noch? Gnade und dann auch noch geschenkt? Brauche ich überhaupt ein Geschenk? Unsere Leistungsgesellschaft, die sagt doch was anderes. Geschenke, warum soll ich mir was schenken lassen? Ich kann doch selber für mich sorgen. Und zudem, was doch nichts kostet, das taugt doch nichts, sagt man doch im Volksmund. Warum soll ich mir denn von Gott was brauchen? Leb dein Leben, wie es dir gefällt. Es ist ja sowieso nicht von Dauer. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht an Gott glaube? Ist ein Weg ohne Gott gefährlich? Spende ich vorsichtshalber doch nicht ab und zu was, um Gott zu gefallen? Ich denke, sicher ist sicher. Ich tue ein gutes Werk und dann wird sich schon Gott an mich erinnern. Was sagt uns denn der Bibel dazu? Ich lese uns einen Text aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Epheser 2, 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeuge den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht durch euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn wir in Epheser 2 vorher lesen, in den ersten drei Versen, da kommt der Mensch ohne Gott nicht gut davon. Geistlich gesehen als Leblose im Tal des Todes, aufgrund ihrer Vergehungen und Sünden. Auch Paulus und die Epheser gehörten vor ihrer Bekehrung dazu. Söhne des Ungehorsams waren sie. Von Natur aus Kinder des Zorns, steht da drinnen. Und das gilt auch heute noch. Wer ohne Gott lebt, befindet sich auf einem gefährlichen Pfad. Und drei Gründe werden uns da genannt. Große Feinde des Menschen. Die Welt, der Satan und unser Fleisch. Und ab Vers 4 geschieht was Bemerkenswertes. Aber Gott steht da, der reich ist an Barmherzigkeit. Und doch findet ein enormer Wechsel statt. Der Wechsel von der Verzweiflung und Angst im Tal des Todes zu den unaussprechlichen Freuden, die wir in Jesus Christus bekommen. Die Ursache dieses Wechsels ist Gott selber. Freispruch statt Verurteilung. Und ein Wesensmerkmal von Gott ist ja seine große Barmherzigkeit. Und er behandelt uns nicht so, wie wir es verdient hätten. Psalm 113 steht, weil sich seine Barmherzigkeit über mehr als 6000 Jahre Menschheit erstreckt, haben das schon viele Menschen erkennen dürfen und dürfen es auch immer noch spüren. Die Fülle Gottes, diese Barmherzigkeit, ist eine unerschöpfte Fundgrabe, die uns immer noch gilt. Gott ruft die Menschen immer noch. Gott ist immer noch Gnade. Die Gnade für Gottes Eingriff, der Grund für Gottes Eingreifen, seine große Liebe für die Menschen, für uns alle. Und er kann nicht anders, weil er nämlich selbst der Ursprung dieser Liebe ist. Und für diese große Liebe hat er einen großen Preis gezahlt. Sein eigener Sohn hat auf Golgatha die Todesqualen erleiden müssen. Und es hat Gott viel gekostet, seinen Sohn zu geben für uns als Sühneopfer. Seine Liebe ist so groß und eigentlich ist es unbegreiflich, dass es Menschen gilt, die es nicht verdient haben. Ja, wir waren auch in den Vergehungen tot. Wir waren verlassen und haben uns selbst erniedrigt. Und trotzdem, Gott liebt uns. Was ist die Folge jetzt? Durch dieses Erlösungswerk Christi hat er uns erstens mit Christus lebendig gemacht, zweitens mit ihm auferweckt und drittens in ihm, in der Himmelswelt, mit sitzen lassen. Und diese drei Ausdrücke, denke ich, beschreiben unsere geistliche Stellung, die wir durch unsere Verbindung mit ihm haben. Er handelte nicht nur als unser Stellvertreter für uns, sondern auch so, als ständen wir dort. Das müssen wir uns mal vorstellen. Deshalb sind auch wir gestorben, als er wie gestorben ist und begraben, wie auch er begraben worden ist. Und als er lebendig gemacht worden ist und in den Himmel gegangen ist, dann gilt dieses Gleiche auch für uns. Alle Auswirkungen seines Opferstoßes dürfen wir genießen, weil wir mit ihm verbunden sind. Mit ihm lebendig gemacht, was heißt das? Bekehrte Juden und Heiden sind jetzt mit ihm mit einem neuen Leben verbunden. Und diese selbe Kraft durch diese Auferstehung, die gilt auch uns. Und durch diese Tatsachen ist der Paulus ins Danken gekommen. Er war überwältigt und dann hat er ausgerufen, durch Gnade seid ihr gerettet. Und er ist von der unermesslichen Gnade Gottes so überzeugt, obwohl er wusste, dass wir eigentlich das Gegenteil verdient hätten. Und der Paulus hat gewusst, was Gnade bedeutet. Er, der Gesetzesmann, der hat ja versucht, mit allen Mitteln die Jünger Jesus zu verfolgen, zu vernichten. Und auf dem Weg nach Damaskus hat ihn Gott vor seinem hohen Ross runtergeholt. Und dann hat man ihn zum Hananias gebracht. Und er hat dann die Hände aufgelegt und hat für ihn gebetet, dass er wieder sehen konnte. Statt Strafe, was er eigentlich verdient hätte, hat ihn Gott zu einem großen Evangelisten gemacht, der den Namen Jesus überall verkündet hat. Ich habe vorhin schon erwähnt, was Barmherzigkeit bedeutet. Wir erhalten nicht die Strafe, die wir verdient hätten. Gnade bedeutet nun, dass wir jetzt die Erlösung erhalten, die wir nicht verdient haben. Wir bekommen sie als reines Geschenk, nicht als Lohn für unsere Taten. Und wir bekommen sie eigentlich von dem einen, der am wenigsten verpflichtet gewesen wäre, die uns zu schenken. Ein freiwilliger Liebesbeweis, Gott gegen uns. Und im Römer 3 steht, Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Nicht nur das, dass wir mit Jesus lebendig gemacht worden sind, wir sind mit ihm auferweckt worden. So wie Tod und Gericht hinter ihm liegen, so gehört auch das Gericht der Vergangenheit für uns an. Selbst der leibliche Tod muss uns keine Angst mehr machen, weil wir auch mit einem Herrlichkeitsleib auferstehen werden, so wie es in sein Wort steht. Solch eine Stellung haben wir zu ihm durch unsere Verbindung mit ihm. Und weil das unser Privileg ist, das müssen wir uns einmal vorstellen, was wir für eine Stellung vor Gott haben durch Jesus. Deshalb sollte das auch in unserem Leben sichtbar werden. Ein zweiter Aspekt: Wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt durch unsere Vereinigung mit ihm. Wir sind von dieser gegenwärtigen Welt eigentlich befreit. Wir werden mit ihm in die Himmelswelt versetzt. So sieht Gott uns. Wir werden mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Und wenn wir das in Glauben annehmen, dann wird sich auch unser Leben verändern. Die Erde kann uns dann nichts mehr bieten und wir werden das suchen, was droben ist. Und das ist diese Schlüsselstellung, die wir in Jesus haben. Wir sind in ihm verwurzelt. Er ist unser Stellvertreter. Deshalb gehören uns seine Siege. Deshalb gehört uns auch seine Stellung. Und welch ein erstaunlicher Gedanke. A Maria Magdalena, ein gekreuzigter Verbrecher. Und auch du und ich dürfen an der Herrlichkeit des Sohnes teilhaben. Und ich denke, das ist ein Wunder, das wir erst einmal begreifen werden, wenn wir wirklich im Himmel sind. Und unser Lehrer ist Gott. Und das Schuljahr, denke ich, wird die ganze Ewigkeit umfassen. Wie können jetzt dieses Gnadengeschenk in unserem Leben umsetzen? Ist jetzt das alles bloße Theorie, was ich bis jetzt gesagt habe? Wir können und sollen nichts dazu tun. Alles ist von Gott vorbereitet. Bist du bereit dazu, das anzunehmen? Dieses neue Leben als Geschenk der Gnade, nichts dazu tun. Aber wir dürfen es annehmen. Annehmen bedeutet darauf eingehen. Und ein Geschenk wird erst mein Eigentum, wenn ich es dankbar annehme. Was heißt nun erlöst durch Glauben? Was glaube ich? Durch die Gnade bekomme ich den Zugang zur Erlösung. Ich werde durch Jesus Gottes Eigentum. Jesus hat mich mit seinem kostbaren Blut erkauft. Der alte, sündige Mensch ist tot. Der neue, durch den Heiligen Geist erfüllte Mensch, der lebt jetzt. So steht es in Johannes 3. Und nicht mehr eigenwillig, sondern der Wille Gottes ist jetzt maßgebend. Und durch den Heiligen Geist wird unser Glaube erst lebendig. Er schafft eine Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Ja, ich glaube es nicht nur, dass es so ist, sondern ich erlebe es. Gott wirkt an mir, in mir und durch mir. Können wir das wirklich so sagen? Ich habe eine Frage. Bin ich bereit, meinen eigenen Willen Gott zu unterstellen? Meinen Eigensinn, mein Selbstbestimmen? Ja, zu meiner Erlösung kann ich nichts dazu tun. Aber annehmen und in diesem neuen Leben leben, das muss ich. Ich muss mich entscheiden. Sonst ist das, was Jesus für mich getan hat, umsonst. Das gilt nur für den, der sich für Jesus entscheidet. Und Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Und jeder kann entscheiden, ob ich so lieben will, wie ich will, eigenwillig oder Hingabe mich von Gott leiden lassen, in voller Hingabe. Ja, ich bin dankbar für dieses Geschenk der Gnade, dass ich alles unverdient bekommen habe, um ein neues Leben zu führen zu können. Und Jesus möchte eine Liebesbeziehung zu uns aufbauen. Die Liebe ist also auch eine Schlüsselstellung in unserem Leben. Und das gilt jedem Menschen. Ich bestimme, ob ich das will oder nicht. Und der Luther war befreit, als er in der Schrift gelesen hat, dass unsere Erlösung Gnade ist und nicht unser Verdienst. Wir können dieser vollkommenen Erlösung nichts hinzutun. Aber wir haben nichts davon, wenn wir sie nicht annehmen. Im sogenannten Durmerlebnis, das war das Zimmer, wo der Luther gewohnt hat, da ging es den Luther auch um Gottes Gerechtigkeit. Dieses innerliche Ringen um den gnädigen Gott, das war zugleich auch ein Ringen um Gottes Gerechtigkeit. Und Luther hat erkannt, Gott lässt sich nicht bestechen. Und im Psalm 71, das war ihm ein Stachel in seinem Gewissen. Und über Römer 3, 21 erkannte er, dass die Gerechtigkeit Gottes auch denen gilt, denen er sie gibt. Ein Geschenk aus Gnade. Der Weg führt nur über Christus, die er durch Gott erhält, seine Gerechtigkeit. Aus Heilsungewissheit ist nun Heilsgewissheit für den Luther geworden. Und jetzt konnte er auch was anfangen mit dieser Liebe Gottes für sich selber. Ja, die Liebe ist das Losungswort. Die Liebe öffnet die Pforten zum Himmel. Welch eine Erkenntnis. Ich denke, das war auch eine Ansage für den Luther. Und die Liebe, die sollte auch bei uns das sein, was uns antreibt. So können wir einen kleinen Teil dieser Liebe als Geschenk untereinander verteilen. Liebe ist also nicht nur ein Wort, sondern eine Art zu leben. Sind wir bereit, Gottes Liebe zu erwidern? Und ich denke, er wartet auf unsere Antwort. Gnade und Liebe gehören eng zusammen. Luther wollte die Kirche nicht spalten, aber wir sehen, wie sich aus der Kirchengeschichte her das alles gestaltet hat. Und ich denke, wir brauchen seine Gnade mehr denn je, auch wenn schon vieles geschehen ist, Allianz, Ökumene. So sind wir noch weit von einer Einheit der Kirche entfernt. Ich war letzten Dienstag auf diesem Kirchenvolksfest in Ebermannstadt und da ist viel drüber gesprochen worden. Wir sind trotzdem immer noch auf seine Gnade angewiesen. Ja, und ich denke, Gnade, das ist auf dem Gebiet der Schöpfung und des Heiligen Geistes nichts anderes. Gott hat uns einen wunderbaren Körper geschenkt, zum Beispiel unsere Augen. Wir können sehen, aber wir können es jetzt nicht erarbeiten. Aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit unseren Augen umgehen. Gott sieht uns als seine Geschöpfe, als vollkommen an. Und ich denke, das ist das Wichtige dran. Gnade, das müssen wir annehmen. Das ist uns zwar geschenkt, aber wir müssen es annehmen. Und jetzt komme ich zu den Versen 8 bis 10 und die zeigen uns in einer klaren Aussage den Erlösungsplan, so einfach, wie man nicht oft in der Bibel finden. Alles fängt mit der Gnade Gottes an. Er schenkt sie uns. Die Erlösung wird Menschen geschenkt, die ihrer ausgesprochen unwürdig sind. Durch dieses Werk von Jesus Christus wird sie uns zuteil. Und die Gnade wird uns als gegenwärtiger Besitz zugeeignet. Die gerettet sind, hat er Paulus gesagt, die wissen es, das hat er zu den Ephesern gesagt. Und ich hoffe, wir wissen es auch alle, dass wir gerettet sind, aus Gnade. Die Gabe, das führt uns zum ewigen Leben. Der Mensch weiß, dass er ein Sünder vor Gott ist und Jesus als seine einzige Hoffnung annehmen muss. Dann wird uns die Erlösung geschenkt. Wahrer errettender Glaube liegt vor, wenn ein Mensch sein Leben Jesus Christus übergibt. Jede Vorstellung, dass der Mensch sich die Erlösung in irgendeiner Weise verdienen könnte, wird durch die Worte zunichte. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Eine Gabe ist ja auch ein kostbares Geschenk, woran keine Bedingungen geknüpft sind. Nur auf dieser Grundlage bietet uns Gott das Heil an. Die Gabe Gottes ist Erlösung aus Gnade und durch Glauben. Sie wird allen Menschen und überall auf der Welt angeboten. Erlösung kommt nicht aus Werken. Wir müssen Gott nicht beweisen, wie gut wir sind. Wir sollen keinen Ruhm vor ihm haben. Die Verse 9 und 10, die zeigen uns jetzt ganz klar, welche Auswirkungen die Gabe, also diese Gnade, bei uns haben sollten. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir durch Jesus gerettet sind, dass wir durch Jesus eine Neugeburt sind. Unser altes Leben ist tot. Die Werke, die uns manchmal noch knechten, die dürften eigentlich kein Problem mehr für uns sein. Wie können wir jetzt damit umgehen? Werke von Gott vorbereitet. Wie ist es zu verstehen? Wir sind aufgerufen, in der Gnade zu wachsen. Ein Leben im Glauben ist keineswegs passiv. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie die Israeliten damals in der Wüste. Vor lauter Murren und Lästern sind sie oft stehen geblieben. Sie waren nicht gehorsam und haben das gelobte Land nicht erreicht. Und wir dürfen auch nicht in der Wüste stehen bleiben. Paulus hat gesagt, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Er hat nicht gesagt, er arbeitet euch eure Erlösung. Er sagt, schafft. Und das können wir nur, weil Gott in uns sein Werk beginnt. Ich möchte unser Beispiel nennen, wie Jesus auf dieser Erde war. Jesus war nicht bloß Sohn. Der hat sich nicht bloß nachgesetzt und hat alles genossen. Jesus hat gearbeitet, er ist zu den Menschen gegangen und hat den Menschen die frohe Botschaft gebracht. Und dann hat Jesus gesagt, dass er uns befreit hat vom Joch der Knechtschaft der Sünde. Und dann hat er gesagt, dass sein Joch, das er uns gibt, leicht ist. Und das bedeutet für mich, wenn wir seinen Willen tun, dann werden wir auch seine willigen Jünger werden. Ein Leben lang. Und es wird uns dann nicht kaputt machen, weil wir in Jesus nämlich eine neue Kreatur sind. Wir leben nicht mehr aus eigener Kraft und es ist so eine wunderbare Lebensart, die wir haben, aber ein völliges Rätsel für die Welt ist. Da steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen, uns aber eine Gotteskraft. Ja, was heißt jetzt nun in der Gnade leben? Christen, die wissen, dass sie aus der Gnade leben, dass sie gerettet sind, die werden manchmal zu Ziegenbock-Christen. Aber. Sie meckern und nörgeln an allem herum. Und ich möchte euch mal fragen, wenn es ums Dienen geht, hört mal in euch hinein, ob ihr das macht, weil ihr müsst, weil euch jemand eine Aufgabe gegeben hat und gesagt, macht es mal. Oder ob ihr es aus Freude macht, ob ihr es aus Liebe macht. Das ist ein riesengroßer Unterschied, dieser Dienst. Ob ich den mache, weil ich Gott liebe und weil ich was weitergeben will. Oder ob ich nur an allem rummeckern will. Ja. Warum sollte ich eigentlich in der Gemeinde mitarbeiten? Warum? Es ist nicht unsere Gemeinde, weil es nämlich seine Gemeinde ist. Deswegen möchte, dass wir mitarbeiten. Fällt mir die Liebe, die völlige Hingabe zu ihm? Sind meine Einwände stärker als sein Wort, seine Zusagen? Strapaziere ich vielleicht sogar die Gnade Gottes durch Unreife und Rebellion? Lasse ich mich von Gott erziehen? Oder sehe ich vieles gar als Strafe an, wenn es nicht meinen Vorstellungen entspricht? Und Gott hat einmal gesagt, ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will. Gehe ich vor Gott auf die Knie? Das haben wir vorhin gehört. Bin ich bereit, auch seine Werke zu tun? Und wenn wir in Römer 9 lesen, 14 bis 16, das stellt die Verhältnisse wieder klar. Wir werden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wer bist du, dass du mit Gott rechten kannst, steht dort. Kann der Ton über den Töpfer bestimmen? Wie gehen wir miteinander um? Lassen wir auch Gnade vor Recht ergehen? Überlegt mal, wie wir manchmal mit umgehen. Wie du mir, so ich dir. Ich hoffe, dass wir uns darauf besinnen, dass wir Geschwister sind. Nicht nur hier unter uns, sondern auch überall, wo wir Geschwister finden. Wir sind alle fehlerhaft und bedürfen der Gnade unseres Herrn, das wissen wir alle. Denkt dran, wir sind eine neue Schöpfung. Und das Ziel dieser Neuschöpfung besteht in einer doppelten Aussage. zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln. Und das heißt ganz einfach, wir sollen das tun, was Gott in uns vorbereitet hat. Es stimmt zwar, dass wir nicht durch Werke gerettet werden, doch es trifft genauso zu, dass wir zu guten Werken errettet werden. Gute Werke sind nicht die Wurzel, sondern die Frucht, die daraus entsteht. Wir tun keine Werke, um errettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und der Aspekt dieser Wahrheit, der steht in Jakobus 2,14. Da sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Dann meint er nicht, dass wir nur durch Glauben und Werke gerettet werden. Vielmehr meint er den Glauben, der zu einem Leben guter Werke führt. Und Werke beweisen eigentlich die Echtheit unseres Glaubens. Und der Paulus stimmt da vom Herzen mit ein. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus, geschaffen zu guten Werken. Deshalb denke ich, dass Gottes Reihenfolge so ausschaut. Wir glauben, dann werden wir errettet. Gute Werke werden die Folge sein und dann werden wir auch belohnt werden. Und Luther hat damals erkannt, was es heißt, einen gnädigen Gott zu haben. Und ich denke, wir dürfen uns auch sicher sein, dass Gott gnädig ist. Und aus dieser Gewissheit heraus ist der Satz im Anfang von meiner Predigt nicht mehr relevant, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Obwohl unsere großen Feinde immer noch am Werk sind, ja, die Welt, der Satan und unser Fleisch, so können sie uns doch nichts mehr anhaben. Denn die Gnade Gottes ist stärker. Unser Glaube, die Schrift und Jesus als Erlöser, alles zusammen, ist durch die Gnade zusammengebunden. Also eine Einheit. Und ich denke, wir dürfen aus vollem Herzen und voller Dankbarkeit sagen, allein seine Gnade genügt. Amen. Ich darf